der im Antibild sprechende Antigeist des Todes. Im endzeitlichen Tempel des Antinamens wohnt der Antigeist des Antivaters und Antisohns und wird dort im errichteten Bild des Tieres angebetet. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit hängt eng mit diesem jüdischen Antibild des Antigottes zusammen, welches das Wort der Schlange von sich gibt, denn die Gemeinde Jesu wird durch den wahrhaften Geist, das heißt durch den wahrhaften Yahweh, in das wahrhafte Bild umgestaltet, wie 2. Korinther 3,18 zeigt. Die Gemeinde Gottes ist das internationale Geheimnis des Wohllehrens, das das Evangelium Gottes verbreitet, also das zum äonischen Leben erweckende Herrlichkeitslicht erstrahlen lässt. 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 3 bis 6. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Hingegen verwandelt der Geist des sprechenden Antibildes, des rassistisch-jüdischen Antitempels, die Verlorenen in das Bild des Antimessias, denn er ist die Antiherrlichkeit des falschen Gottes. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit bringt in den Tod. Die Kirchenväter bezeugten die jüdische Identität des Tieres. Bereits die ersten beiden Kirchenväter, die ausführlich über den Antichristus schrieben, Irenäus von Lyon und Hippolyt von Rom, lehrten, dass er der kommende beschnittene jüdische Messias sein wird. Dieser Auffassung waren auch viele andere Kirchenväter, wie zum Beispiel Kyrill von Jerusalem, Johannes von Damaskus, Rufinus von Aquileia, Sulpicius Severus, Victorius von Petau und Methodius von Olympus. Johannes Chrysostomus lehrte, der Antichristus werde der uneheliche Sohn einer jüdischen Frau sein. Methodius glaubte, der sich auf den Thron Jerusalem setzende Antichristus werde ebenso wie Judas Iskariot aus dem israelitischen Stamm Dan kommen. Zenobius von Florenz nahm diese Herkunft des falschen Messias ebenfalls an. In Hinsicht auf Lukas 10, Vers 13 und 15 vermutete er, der über okkulte Kräfte verfügende Antichristus werde in Horazin geboren, in Bethsaida aufgezogen und in Kapernaum zum Regenten gesalbt werden. Johannes von Damaskus warnte davor, den Begriff Antichristus nur mit dem Christentum in Verbindung zu bringen, denn das in seinem eigenen Namen kommende Tier werde sich in den jüdischen Tempel setzen und sich dort als Gott ausgeben. Victorinus von Petau erkannte ebenfalls, dass die den Sohn Gottes ablehnenden Juden den betrügerischen Messias annehmen werden, der sich als Gott bezeichnen wird. Irenäus, ein Schüler Polykarps, letzterer wurde vom Apostel Johannes zum Bischof von Smyrna eingesetzt, sah in dem ungerechten Richter aus Lukas 18,6 ein prophetisches Bild des Antichristus, den die Witwe, also die irdische Stadt Jerusalem, in Lukas 18,1-8 um Hilfe anfleht, so dass er seinen Regentschaftssitz an diesen Ort verlegt und sich dort im Tempel anbeten lässt. Siehe hierzu das noch folgende Kapitel, die Leugnung der Witwenschaft Babylons, im vorliegenden Artikel. Die jüdische Herkunft des reinkarnierten Nero. Selbst die Minorität der Kirchenväter, die das Tier als den noch aufzuerstehenden Nero ansahen, nahmen an, er werde Israel davon überzeugen suchen, der jüdische Messias zu sein, obwohl dies für einen Römer sehr unwahrscheinlich ist. Ihre These stützt aber die im Kapitel die sieben Häupter des Tieres als Regentschaften und Regenten vertretene Annahme, der Imperator und sein Reich werde der vom Tod genesene Achte sein, denn Nero kann durch natürliche Geburt sehr wohl als ein Jude wiederkommen. Victorinus von Petau meinte, Nero, der Antichristus, werde in seiner Wiederkunft einen anderen Namen tragen, damit ihn die Juden als ihren Messias akzeptieren. Was mit der im folgenden Abschnitt »Babylon, Jerusalem ist der Thron des Antichristus« vertretenen These Wolfgang Einerts korrespondiert, das Tier werde der reinkarnierte Salomo sein. Denn den Namen des Sohns Davids, Salomo, nehmen die Juden als ihren falschen Frieden in Empfang. Der Name Salomo kann laut Eva Bader mit Friedender übersetzt werden. Als ein Jude und ungerechter Gesetzesrichter gemäß Lukas 18,6, so Victorinus, werde der falsche Messias Christen nicht zum Götzendienst verführen, sondern sie vielmehr dazu verpflichten, sich beschneiden zu lassen. Obwohl andere Kirchenväter wie Tertullian und Lactantius ebenfalls an die jüdische Herkunft des wundertätigen Antichristus glaubten, versuchten sie Nero in irgendeine Form eine endzeitliche Rolle zuzuschreiben, was zeigt, dass sie die wahren Zusammenhänge der Identität des Achten erahnten. So gut wie alle frühen Kirchenväter hielten an der jüdischen Herkunft des Tieres fest, auch wenn einige unter ihnen dafür unverständliche Gedankenkonstrukte errichteten. Dies zeigt, wie sehr dieses Wissen um die jüdische Wurzel des falschen Messias im frühen Christentum verankert war. Das endzeitliche Tier ist offenbar eng mit Israel verknüpft. Es kann gar nicht gesondert vom Volk der Juden gesehen werden. Der Antichristus und der Christus sind gleicher jüdischer Art. Johannes 5,43 ist ein starker Hinweis auf die jüdische Herkunft des Antichristus, denn Jesus sprach hier von ihm als von einem anderen, Allos, der in seinem eigenen Namen kommt. Dieser Begriff wird biblisch verwendet, wenn etwas oder jemand gleicher Art oder derselben Gattung differenziert wird. Wohingegen anderweitiger, Heteros, einen Menschen, eine Sache oder einen Umstand völlig unterschiedlicher Art beschreibt, wie zum Beispiel in Markus 16,12, Markus 14,31, Apostelgeschichte 7,17 und 18 und Römerbrief 7,21. Da Jesus in Johannes 5,43 von jemandem sprach, der ebenso wie er selbst von Abraham abstammt, benutzte er den Begriff Allos. Wäre der kommende Antichristus ein Nichtjude, hätte der Herr Heteros gesagt. Somit ist klar, dass der zukünftige Fürst Israels ein Jude sein muss. Seine Herkunft aus dem Geschlecht Davids wird genealogisch und genetisch bewiesen werden. Viele Juden glauben, dass der wiederkehrende Elia diesen Nachweis in irgendeiner Form erbringen wird. Sehr wahrscheinlich wird in der Endzeit das Wissen um die genetische Herkunft vieler Menschen zunehmen. Das Tier ist der Antifürst Tyrus Jerusalems und Antiregent Israels. Hesekiel 21, die Verse 30 bis 32, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der in der sündigen Endzeit als ein Fürst über Israel, religiös und politisch, priesterlicher Kopfbund und Krone, regierende Antichristus ein Jude sein wird. Der im Gegensatz zum Sohn Gottes stehende Sohn des Verderbens herrscht über Israel, wenn die Frevler das Maß vollgemacht haben. Dieser in Daniel 11,22 Fürst des Bundes genannte, ist kein anderer als der den mosaischen Bund ermächtigende Fürst aus Daniel 9,27. Er ist das Antibild des in Daniel 9,25 ebenfalls als Fürst bezeichneten wahren Messias Israels. Das Tier ist als der Regent Israels und König der Fürsten das jüdische Anti zum Regenten der Regenten und Herrn der Herren. Der Antichristus ist als ein Gott und Menschen nicht fürchtender, ungerechter Richter Israels das Gegenteil des wesenhaften und gerechten Richters, der seinen Auserwählten Recht verschafft. Hesekiel 21,30-32 in der Schlachter 2000. Was aber dich betrifft, du entweihter Gesetzloser, du Fürst Israels, dessen Tag kommt zur Zeit der Sünde des Endes. So spricht Gott, der Herr: Fort mit dem Kopfbund, herunter mit der Krone, so wird es nicht bleiben. Das Niedrige soll erhöht und das Hohe soll erniedrigt werden. Zunichte, zunichte, zunichte will ich sie machen. Und dies soll nicht so bleiben, bis der kommt, dem das Anrecht zusteht, dem werde ich sie geben. Daniel 8,23 in der Schlachterübersetzung. Aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß vollgemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Im Unterschied zum Satan-Darsteller Melchizor, König von Tyrus, in Hesekiel 28,12-19, ist der Fürst über Tyrus, Nagidzor, in Hesekiel 28,2-10, ein prophetisches Bild für den endzeitlichen Fürsten Israels. Siehe hierzu den Abschnitt Babylon und Tyrus als Darstellungen der großen Babylon im Kapitel Die Wasser Babylons im vorliegenden Artikel, wo gezeigt wird, dass Tyrus die irdische Stadt Jerusalem darstellt. Hesekiel 28,10a weist indirekt darauf hin, dass es sich beim Fürsten Tyrus Jerusalems um einen beschnittenen Juden handelt, der eigentlich nicht den Tod der Unbeschnittenen erleiden sollte, es aber auch gemäß Offenbarung 13,14 und Hesekiel 39,4, 5 und 11 vor seiner letzten Beseitigung durch Jesus tut. Hesekiel 28,10a: Den Tod von Unbeschnittenen wirst du sterben, durch die Hand der Fremden. Denn ich habe geredet, spricht der Herr, Herr. Durch die Verspaare a. Hesekiel 28,2 und 2. Thessalonicher 2,4, b. Hesekiel 28,3 und Daniel 8,23, Daniel 7,8, c. Hesekiel 28,4 und Psalm 52,7, Psalm 11,38, wird der Fürst von Tyrus als der Antichristus identifiziert. Der Antisohn ist die Antiwahrheit des Antivaters. Der in Johannes 8,44 und 2. Thessalonicher 2,11 und 12 als wesenhafte Lüge, da war Übersetzung Fälschung, bezeichnete Übermensch mit seinen sieben Geistern des Bösen, ist ein Abbild seines Vaters, des siebenköpfigen Drachens. Das endzeitliche Tier ist die Antiwahrheit und sein Vater, der Teufel, ist der Antivater. Satan ist das Verderben, da war Übersetzung, Ganzweglösung in Person. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. In seinem Sohn verkörpert er sich im Fleisch der Menschen, sodass im Antichristus die Fülle des Antigottes wohnt und wirkt, was ein Gegenbild zu Jesus und zum Gottvater darstellt. Der Antichristus verwirft den Gott seiner jüdischen Vorfahren. Aus Daniel 11,36 und 37 geht hervor, dass der Antichristus den Gott der Götter genannten Gott seiner irdischen Väter missachten wird, was zeigt, dass er ein Nachfahre Abrahams, Isaaks und Jakobs, also ein Jude sein wird, denn allein Yahweh Elohim ist der El der Elim, das heißt der Gott der Götter genannten Elohim-Engel. Allein er steht allen sonstigen Göttern, also den hohen Engelwesen, inhaltlich gegenüber, sodass die Väter des Tieres die Väter Israels sein müssen. Daniel 11,36 und 37 in der Zürcher Bibel. Und der König wird tun, was er will, und er wird sich überheben und groß tun gegen jeden Gott und gegen den Gott der Götter wird er unglaubliche Reden führen, und er wird Erfolg haben, bis der Zorn endet, denn was beschlossen ist, wird ausgeführt. Und dem Gott seiner Vorfahren schenkt er keine Beachtung, und auch dem Liebling der Frauen oder sonst einem Gott schenkt er keine Beachtung. Allen gegenüber tut er groß. Die von Arnold Fruchtenbaum polemisch vertretene Übersetzung und den Göttern in Daniel 11, 37 ist inakzeptabel, weil falsch. Denn im Hebräischen entscheidet allein der Kontext, ob der Begriff Elohim als Plural oder Singular verstanden wird. Im Alten Testament ist Gott der Väter oder Gott deines Vaters eine gängige Wendung für Yahweh. In 2. Chroniker 33, Vers 12 steht zum Beispiel Folgendes geschrieben: Und als er so bedrängt war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Die Formulierung Gott der Väter wird biblisch nirgends auf heidnische Götter im Sinne von Götter der Väter genutzt. Sie wird ausschließlich auf den Gott der Juden bezogen, sodass die Väter des Antichristus Israeliten sein müssen. Eine islamische Deutung des Gottes Abrahams, des Vaters Ismaels, wie sie Joel Richardson vertritt, kann ebenfalls nicht stimmen. Denn in Daniel 11, 37 geht es um die Väter im Plural und Abraham ist als eine Einzelperson der Vater der Muslime. Bei dem Gott der Väter muss es sich also um den Gott handeln, der auch der Gott Isaaks und Jakobs ist, also der Gott der Juden. Niemand außerhalb dieser Bundeslinie kann in Daniel 11 mit Väter gemeint sein. Schon gar nicht sind hier die Heiden und ihre Götter das Thema. Die Dan-Amalek-Herkunft des pseudojüdischen Tieres. Wie in den Abschnitten die Herkunft des Antichristes aus der Linie der Pseudojuden und Herodes Agrippas des ersten Verehrung stellt die Anbetung des Antichristus dar, im Kapitel Die rote Farbe des Tieres, auf dem Babylon sitzt, bereits erklärt, wird das Tier sehr wahrscheinlich ein falscher russischer Jude aus dem Volk der Amalek-Kasaren sein. Bereits Hippolyt von Rom lehrte, dass der Antichrist aus Dan kommt. Möglicherweise mischte sich der schon nach der Landeinnahme Israels verloren gegangene israelitische Stamm Dan mit Amalek und brachte die osteuropäischen Pseudojuden hervor, sodass der von ihnen abstammende Antichristus, der Sohn des Verderbens, wie von vielen frühen Christen angenommen wurde, ein Sohn Dans ist. Eine Schlange auf dem Weg, die den Reiter zu Fall bringt, wie es in 1. Mose 49, 17 und 18 heißt. Siehe hierzu auch Jeremia 8, 16. Hierfür spricht auch, dass der schon sehr früh über die heutige Türkei nach Norden, also in den Kaukasus und in den Bereich Russlands ziehende Stamm Dan in Offenbarung 7, Vers 5 bis 8 nicht erwähnt wird. Und sein okkulter Götzendienst, die Anbetung der Engel, des Teufels, bis heute in der russisch-orthodoxen Kirche in Form christlicher Ikonenverehrung fortbesteht. Eva Bader erklärt in Prophetie der Bibel Teil 3, dass die hellenischen Danaer von Dan abstammen. Da die Wurzel der russisch-orthodoxen Kirche im Griechischen liegen, wäre dies kein Widerspruch zur vorliegenden These. Nach Baders Ansicht ist 1. Mose 49, 17 eine prophetische Andeutung auf das trojanische Pferd der schlangenlistigen Danaer. 1. Mose 49, 17 und 18. Dan ist eine Schlange am Weg, eine Hornotter am Pfad, die in die Fersen des Pferdes beißt und rücklings fällt sein Reiter. Auf deine Rettung, Herr, harre ich. Israel ist das Haus, in das der Geist des Tieres siebenköpfig zurückkehrt. Auch wenn Matthäus 12, 43 bis 45 in erster Linie auf das Haus, das heißt den Leib eines besessenen Menschen zu verstehen ist, gemeint ist Judas Iskariot, wie noch gezeigt werden wird, geht es hier tiefer gesehen um die Herkunft des Tieres, denn der unreine Sohn des Verderbens kommt aus dem Haus Israel und kehrt am Ende der Tage wieder in sein Haus zurück. Matthäus 12, 43 bis 45 in der Davar-Übersetzung. Wann gleichsam aber der unreine Geist von dem Menschen herausgekommen, kommt er hindurch durch wasserlose Orte hinauf Ruhe suchend und findet sie nicht. Dann sagt er, in meine Wohnstätte werde ich mich wenden, von woher ich herausgekommen. Und gekommen findet er sie als eine gemachthabende und gepflegt wordene und geschmückt wordene. Daraufhin geht er und nimmt beiseite ja mit sich selbst 7 anderweitige Geister, bösere als er selber, und als Hineingekommene herabwohnen sie dort, und es werden die letzten Zustände des jenen Menschen ärgere als die vordere. Also wird es auch sein in der dieser bösen Generation. Wegen der abschließenden Formulierung, also wird es auch sein in der dieser bösen Generation, kann der besessene Mann in diesem Gleichnis auf das gesamte endzeitliche Volk Israel gedeutet werden, das Jesus verwirft, also ungläubig ist. Aus dem Abyssus aufsteigend wird der Geist des Antichristus wieder in seinen eigenen Leib, das heißt in den besessenen Mann Israel, also in die böse Generation der Juden, zurückkehren. Mit ihm als dem 8. gelangt eine 7-fältige Geistesmacht nach Israel, die in den 7 Häuptern des Tieres dargestellt wird. Da die Hure Babylon mit dem Antichristus und allen seinen 7 Köpfen in Verbindung steht, bestätigt Matthäus 12, 45 ihre Identifikation als die gegenwärtige Stadt Jerusalem und im weiteren Sinne als Israel. Der endzeitliche Zustand des jüdischen Volkes wird weitaus schlimmer sein als in den Tagen Jesu. Wer nicht begreift, dass das Tier der jüdische Fürst Israels sein wird, kann die eschatologische Rolle dieses Volkes als dessen Braut nicht verstehen und wird die Identität der großen Hure Babylon der Offenbarung nicht kennen. Babylon Jerusalem ist der Thron des Antisohns Davids. Als ein zur irdischen Stadt Jerusalem zurückkehrender wird der Antichristus auf dem im Pergamonaltar dargestellten jüdischen Antithron Satans Sitz nehmen. Letzterer ist das Gegenbild der Himmelstadt Jerusalem, also des wahrhaften Thrones Gottes. Offenbarung 2, Vers 13. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Offenbarung 13, Vers 2. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie die eines Bären, und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Nur wenn das Tier als der jüdische Messias erkannt wird, kann die Identität seiner Braut, der großen Hure Babylon, gelüftet werden. Allein dann wird man den Kern der endzeitlichen Verführung Satans und seines inkarnierten Sohns begreifen, nämlich die irdische Stadt Jerusalem. 2. Samuel 7,12, Jesaja 11,1, Jeremia 23,5 und Jesaja 9,6 zeigen, dass die Juden nicht irgendeinen Christus auf dem irdischen Thron Davids dulden werden, sondern allein einen Sohn Davids, also einen ihresgleichen, der aus der königlichen Linie Judas stammen muss. 2. Samuel 7, Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Jeremia 23, Vers 5. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Wenn also der Antichristus, wie bereits erklärt, der jüdische Messias und Fürst Israels sein wird, ist es zwingend logisch, dass sein Thron in der gegenwärtigen Stadt Jerusalem steht, was wiederum beweist, dass Jerusalem gemäß Offenbarung 13, Vers 2 der Thron Satans sein muss, den letzterer seinem Sohn gibt. In diesem Kontext ist Wolfgang Einarts These von Interesse, nach welcher der Antichristus der reinkarnierte Salomo sein könnte, denn der Friedensfürst Salomo ist im wahrsten Sinne des Wortes der sich in Weisheit, militärischer Macht und Reichtum überhebende Sohn Davids auf dem Thron seines irdischen Vaters. Siehe hierzu das Kapitel Jesus größer als Salomo im Artikel Die Typenlehre des Johannes auf freudenbotschaft.net und den Artikel Die babylonische Verführung der Christen. Der Thron des Mannes des falschen Friedens kann kein anderer als Babylon Jerusalem sein. Er ist der gefälschte, zielseiende Friede, also das falsche Jerusalem. Gemäß F.A. Bader kann man Jerusalem mit zielseiender Friede übersetzen. An diesem Ort baut der Antisohn dem Antivater ein Antiheiligtum, nämlich den endzeitlichen Tempel, in dem Satan innewohnt, da er dort in seinem Sohn als der letzte Kaiser des neu erstandenen Römischen Reiches und Weltimperator Sitz nimmt. Siehe auch Hesekiel 28, die Verse 6 und 9. Der Feind missbraucht die für das wahre Millennium der künftigen Schöpfung bestimmte Prophetie Jerusalems als Welthauptstadt, wie sie uns in Jesaja 2, 1 bis 4 gegeben wird, für seine eigenen Zwecke. Von Babylon Jerusalem aus regiert der falsche Christus die Welt mit einem eisernen Stab. Für viele Juden und verführte Christen scheint er deshalb die Prophezeiungen aus Psalm 21, 9 und 10, Psalm 89, 24, Psalm 105, die Verse 5 und 6, Jesaja 30, 14, Jesaja 60, 12, Jeremia 19, 11, Daniel 2, 44, Matthäus 21, 24, Offenbarung 2, 26 und 27 und Offenbarung 12, 5 in seiner Person zu erfüllen. Jesaja 2, 1 bis 4. Das Wort des Jesaja, des Sohnes des Amoz, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen.